ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf es auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR-Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute, Albert Ballin, der Hamburger Reeder und Generaldirektor der Hapag von 1899 bis 1918, gilt als ein Motor der ersten Globalisierung um 1900. Sein Name steht für wirtschaftliche Tatkraft und auch für gesellschaftliche und politische Verantwortung. Daran erinnert die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd mit einer aktuellen politischen Veranstaltung, dem Albert Ballin Forum. Dies hat Mitte Mai hier in der Kühne Logistics University in Hamburg stattgefunden. Gesucht wurden Antworten auf die drängenden Probleme der Sicherheit auf den Weltmeeren. Denn die Lage, zum Beispiel für die Handelsschifffahrt, ist nach wie vor angespannt. Und auch für die deutsche Marine sind die Anforderungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, selbst in den europäischen Meeren, direkt vor unserer Haustür. Deshalb müssen wir reden, die Situation analysieren und Schlüsse ziehen für die Gegenwart und für die Zukunft. Das haben Experten aus Schifffahrt, aus Wissenschaft und Bundeswehr getan in eben diesem Albert Ballin Forum. Krieg und Frieden auf See, so der Titel der Veranstaltung. Und das ist unser Thema heute hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3733. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Albert Ballin, er ist der Namensgeber dieses Forums. Er hat das Unternehmen Hapag-Lloyd maßgeblich geprägt. Der Hamburger Reeder und Generaldirektor der Hapag von 1899 bis 1918 gilt als ein Motor der Globalisierung um 1900. Stichwort wirtschaftliche Tatkraft und politische und gesellschaftliche Verantwortung. Hapag-Lloyd erinnert an einen der Gründerväter der Reederei mit einer politischen Veranstaltung, dem Albert Ballin Forum. Nils Haupt ist Kommunikationsdirektor bei Hapag-Lloyd. Von ihm möchte ich wissen, wie das Konzept dieses Albert Ballin Forums aussieht.
Ja, wir haben damit begonnen 2018 zum 100-jährigen Todestag von Albert Ballin, der ja zweifelsohne eine der großen prägenden Figuren in der Geschichte von Hapag-Lloyd ist. Er war unser Generaldirektor 1899 bis 1918 und zum 100. Todestag hatten wir uns überlegt, nicht nur eine Seminarreihe zu machen oder ein Symposium, sondern eben auch den Albert Ballin Preis zu verleihen oder die Albert Ballin Preise. Und die heutige Veranstaltung setzt das eben nun zum dritten Mal fort.
Eva, über Preisträger und den Preis sprechen. Die Planung ist lang. Das Albert Ballin Forum findet, glaube ich, alle 4 Jahre statt. In so bewegten Zeiten in der Schifffahrt wie in dieser. Wann wird das Thema einer solchen Veranstaltung festgelegt? Beziehungsweise haben Sie jemals darüber nachgedacht, auch könnten wir dieses Jahr eigentlich das Ganze lassen, weil wir haben genug anderes zu tun?
Tatsächlich haben wir schon vor 3 Jahren über das Thema gesprochen. Das war so der Zeitraum, wo es langsam losging mit den Diskussionen rund um Suezkanal, Rotes Meer. Wir hatten dann Ende Dezember 2023 einen Beschuss unseres Schiffes, das dann Feuer gefangen hat durch die Houthis. Und dann dachten wir, ja, es gibt so viele Themen zum Thema Sicherheit auf dem Meer, dass wir gesagt haben, das könnte doch ein Thema sein. Dass es dann tatsächlich in diesem Jahr so aktuell ist und quasi genau hineinplatzt in die ganzen Diskussionen um die Straße von Hormuz, den Persischen Golf, den Krieg gegen den Iran, das haben wir natürlich nicht geahnt, aber das ist dann eine traurige Koinzidenz.
Der Preis, was ist das für ein Preis? Wer sucht den Preisträger aus?
Ja, wir haben 3 Preise. Wir haben den Albert Ballin Preis für Globalisierungsforschung. Das sind Preise, die an Wissenschaftler gehen, die eine Dissertation geschrieben haben, die letztlich sich dreht um Globalisierungsthemen. Ein Thema war beispielsweise das Verhältnis zwischen Kolumbien und China in den Jahren 70 bis 90. Ganz spannende Dissertation, und solche zwei Dissertationen haben wir ausgezeichnet. Und wir haben den Albert-Ballin-Preis für globales Handeln. Den bekommt dieses Jahr eine Organisation in Kolumbien, die auf einer Insel nahe der Küstenstadt Cartagena ist. Eine Insel, die bisher kein fließendes Wasser hat, wo es quasi keine Schulen gab, wo es keine Polizei gab. Eine Insel, die sich selbst überlassen war, wo ein Mensch einen Unterschied gemacht hat, indem er angefangen hat, eben sich zu kümmern um die Menschen dort, um Erziehung, um Müll aufzusammeln und nicht ins Meer zu werfen, die Korallen zu schützen, Kinder auszubilden, Kindern den Sinn des Meeres und des Umweltschutzes nahezubringen. Und diesen Mann werden wir heute Abend auszeichnen mit 50.000 Euro, dass er wiederum in sein Projekt steckt.
Nils Haupt, er ist der Kommunikationsdirektor der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Wer war eigentlich dieser Albert Ballin, der heute noch mehr als 100 Jahre nach seinem Tod präsent ist hier in Hamburg? Am nach ihm benannten Ballindamm ist der Hauptsitz seiner Reederei. Der Reeder Ballin hat als Generaldirektor der Hapag von 1899 bis 1918 das Unternehmen maßgeblich geprägt und die Reederei zur größten der Welt gemacht.
Geboren wird Albert Ballin am 15. August 1857 in der Nähe des Hafens in Hamburg am Stubbenhoek. Er ist das 13. Kind eines armen jüdischen Auswandereragenten. Albert besucht einige Jahre die jüdische Volksschule, lernt außerdem gut Cello spielen. Mit 17 Jahren muss er die Schule verlassen. Sein Vater ist früh gestorben. Albert muss in die väterliche Agentur einsteigen.
Also lernt er das Geschäft, Auswanderungswillige in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg und im Ausland anzuwerben und an die englischen Reedereien zu vermitteln. Die holen die Auswanderer in Hamburg ab und bringen sie nach Liverpool. Von dort aus starten die großen Schiffe über den Atlantik nach Amerika mit den Auswanderern in den Zwischendecks. Der junge Ballin ist nervös, unruhig und ehrgeizig. Das wird er zeitlebens bleiben. Mit 22 Jahren ist er Mitinhaber der vom Vater geerbten Auswandereragentur. Und er hat Pläne. Er will nicht länger nur Agent für Reedereien sein. Er will die Menschen selber über den großen Teich nach Amerika bringen. Ballin besucht den Reeder Edward Carr, einen Verwandten von Robert Sloman, und erzählt ihm von seiner Idee.
Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen, Herr Kach.
Geld?
Nein, Schiffe. Sie haben sich als Partenräder von Sloman selbstständig gemacht. Sie haben zwei Dampfer. Ich möchte Ihnen vorschlagen, diese Dampfer für die Auswanderung bereitzustellen. Meine Firma garantiert Ihnen einen Passagepreis von 82 Mark netto. Alle Spesen und Kommissionen, auch die Abfertigung der Passagiere, gehen zu unseren Lasten. Ich denke an 600 bis 700 Passagiere pro Dampfer.
Übrigens sind meine Dampfer doch Frachtdampfer, also für Kajütspassagiere gar nicht geeignet.
Aber umso mehr für Zwischendecker, und das bedeutet sehr billige Überfahrtsbedingungen. Den Zwischendeckspreis niedriger halten als die Paketfahrt. Ich bitte Sie, Herr Karr, wäre das etwa kein Geschäft? Verbilligte Preise, kürzere Fahrzeiten, mehr Schiffe. Das ist meine Idee.
Und Ballins Idee ist erfolgreich. Albert steigt schnell auf, wird Leiter der Passageabteilung bei der Reederei Carr am Baumwall. Bei der Hapag in der Deichstraße werden die Aktivitäten der unliebsamen Konkurrenz am Baumwall misstrauisch beobachtet.
Schließlich kommt ein Angebot. Die Hapag-Direktoren gründen gemeinsam mit Carr eine Passageabteilung und machen den 29-jährigen Albert Ballin zum Chef.
Ballin ist jung und er ist erfolgreich. Er beobachtet den englischen Schifffahrtsmarkt genau, kennt sich in London, Southampton und Liverpool aus. Die Konkurrenz jenseits des Ärmelkanals baut inzwischen Doppelschraubendampfer. Albert Ballin, inzwischen Passageleiter bei Carr und bei der Paketfahrt, besucht wieder einmal den Reeder Edward Carr.
Herr Carr, ist Ihnen bekannt, dass die Inman-Linie mit ihrer City of New York den ersten Doppelschrauben-Schnelldampfer in den Verkehr gestellt hat?
Ja, das weiß ich.
Sind Sie darüber informiert, wie dieser Dampfer gebaut ist?
Nein.
Sehen Sie, ich habe mir von unserem Liverpooler Vertreter die Unterlagen beschafft. Die sind sehr interessant. Da ist einmal die größere Sicherheit der Schiffe dieses Typs falls der Verlust der einen Schraube eintreten sollte. Weiter kann bei Beschädigung des Steuerruders die Steuerung notfalls durch verschiedenartige Bewegung der beiden Schrauben erfolgen. Und zum dritten die größere Geschwindigkeit.
Ja, und der Gewinn für das Zwischendecksgeschäft
ist außerordentlich, wenn Sie bedenken, dass das Schiff mit zwei nebeneinander angeordneten Maschinen auch größere Breite hat, wodurch sich ganz neue Möglichkeiten des inneren Ausbaus ergeben.
Sie glauben also an den Sieg der besseren Technik?
Unbedingt. Der Doppelschraubendampfer der Inman-Linie mit besseren Zwischendecks, größerer Bequemlichkeit und besserer Unterbringung der Passagiere bedeutet eine Herausforderung, der wir uns einfach nicht entziehen können, wenn wir nicht über kurz und lang für immer an die zweite oder gar an die dritte Stelle im Weltverkehr rücken wollen.
Ballin macht, um die englischen Reedereien verhandlungsreif zu bekommen, eine Auswandererlinie von Skandinavien nach Amerika auf. Die Engländer betrachten diese Linie als ihre ureigene Domäne und protestieren entsprechend. Ballin fährt deshalb zu Verhandlungen nach London.
Er kehrt mit einem guten Verhandlungsergebnis in die Vorstandssitzung der HAPAG zurück.
Ich komme zum Schluss unseres Abkommens. Wir verpflichten uns, nach dieser Erhöhung der Rate den direkten Dienst von Skandinavien aufzugeben und nur noch eine indirekte Beförderung über Hamburg vorzunehmen. Ebenso sollen Paketfahrt und Lloyd um das Zwischendecksgeschäft von Großbritannien nach Amerika nicht mehr konkurrieren und ihre Raten von Amerika nach Großbritannien auf das Niveau der englischen Linien erhöhen. Den englischen Gesellschaften wird dabei ein Anteil von 33% des gesamten Hamburger Verkehrs garantiert. Meine Herren, die Verwaltung der Paketfahrt betrachtet diese mit den Engländern getroffene Vereinbarung als einen entschiedenen Erfolg. Dieser Erfolg der Einigung mit den Engländern ist aber zweifellos ein Erfolg persönlichster Art für unseren Passageleiter, Herrn Albert Ballin. Und zwar ein ganz ausgezeichneter, außerordentlicher. In Anerkennung seiner Verdienste für die Hamburger Reederei hat der Vorstand daher beschlossen, Herrn Ballin zum Vorstandsmitglied zu ernennen.
Albert Ballin ist der jüngste Direktor unter den Vorstandsherren der HAPAG. Und er hat Pläne. Er wird Schnelldampfer bauen. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Das Albert-Ballin-Forum von Hapag-Lloyd fand Mitte Mai in der Kühne Logistics University in der Hafen-City statt. Wer war der Reeder Albert Ballin? Ihm war früh klar, dass der Geschäftserfolg in der Schifffahrt Verhandlungsgeschick braucht und auch internationale Kontakte. Albert Ballin kommt erfolgreich aus England zurück und er wird, wie gesagt, Direktor bei der Hapag. Er ist fleißig, umsichtig, kümmert sich auch um vermeintliche Kleinigkeiten und ist um das Wohl der Passagiere besorgt. Er denkt auch an die im Zwischendeck, baut Kabinen für Auswanderer ein, führt an Bord seiner Schiffe die dritte Klasse ein.
Sein Rat ist inzwischen gefragt, in Hamburg ebenso wie in London. Seine Vernetzung ist exzellent. Der angestellte Reeder Albert Ballin agiert wie ein Unternehmer, seiner Zeit weit voraus. Freunde wie Neider halten ihn für einen genialen Kaufmann mit großer Fantasie und geradezu seherischer Kraft.
Es ist 1899. Mit 42 Jahren wird Ballin Generaldirektor der größten Reederei der Welt, denn das ist die HAPAG in den vergangenen Jahren durch ihn geworden.
Im neuen Jahrhundert wird Albert Ballin nach Potsdam zitiert, lernt Wilhelm II. Kennen. Der Kaiser ist neugierig auf den Mann, der dem Bremer Norddeutschen Lloyd ein so starker Konkurrent ist. Ballin wird Freund des Kaisers, segelt vor der Kieler Woche auf der Elbe eine Regatta gegen ihn. Zum großen Ärgernis von Wilhelm II. Gewinnt Ballin, woraufhin seine Majestät nicht zum Regatta-Dinner auf einem Hapag-Dampfer erscheinen, sondern grußlos nach Kiel abrauschen.
Albert Ballin ist weltoffen, pragmatisch, intelligent, ein ausgezeichneter Diplomat. Auf englischen Wunsch hin soll er die Verhandlungen über ein Flottenabkommen vermitteln. Daraus wird allerdings nichts. Diese Gespräche sind nicht im Sinne des Staatssekretärs Marine, Admiral von Tirpitz. Wie hält Ballin den uniformsüchtigen Kaiser und seine antisemitische Truppe bloß aus? Ballin will einen Neubau größer als die Titanic auf den Namen Europa taufen. Auf Wunsch des Kaisers muss das Schiff Imperator heißen.
Balin ist gegen die deutsche Großmannssucht, gegen den Bau von immer mehr Schlachtschiffen und Kreuzern. Aber in Potsdam und Berlin hört man nicht auf den Reeder aus dem Norden. Die Großnichte Albert Ballins, Else Michel Ballin, erinnerte sich an die Freundschaft zwischen Albert und dem Kaiser.
Ich habe ein Bild, wo Albert Ballin und der Kaiser abgebildet sind. Und nun ist es Folgendes. Die waren sehr, sehr eng befreundet. Und Albert Ballin hat den Kaiser gebeten, er sollte eins nicht machen, und zwar mit den Engländern Krieg anfangen.
Doch er kommt, der Krieg. Je mehr aufgerüstet wird, desto mehr entfernt sich Balin von seinem Freund. Er muss sich antisemitischer Anwürfe aus der Entourage des Kaisers erwehren. Balin wird immer mehr zum Gegner der Aufrüstung und des Krieges, auf den das Deutsche Reich zusteuert. Zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs sagt Albert Balin:
Das ist der dümmste und blutigste Krieg, den die Weltgeschichte gesehen hat.
Und er sieht dessen Ende voraus.
Dieser größte Krieg der Weltgeschichte wird nicht durch Regierungen und Heere, sondern durch Revolutionen beendet.
Am Ende bitten ihn jene, die ihn lange diffamiert hatten, die Friedensverhandlungen für das Reich zu führen. Er sei der einzige Deutsche, dem man noch vertraue. Doch Albert Ballin hat keine Kraft mehr. Sein Lebenswerk ist mit dem Kaiserreich zerbrochen. Balin wählt wohl den Freitod. Elmira Michailow, Kulturhistorikerin aus der Balinstadt.
Albert Balin versuchte, den Ersten Weltkrieg zu verhindern. Er versuchte, ein früheres Ende herbeizuführen. All das ist ihm nicht gelungen. Und so nimmt man an, dass er wahrscheinlich freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Seine Schlafstörungen hatten bis dahin schon enorm zugenommen. Er hatte wohl enorm Schlaftabletten genommen. Und dieses Ausscheiden aus dem Leben ist höchstwahrscheinlich auf eine Überdosis zurückzuführen und eben höchstwahrscheinlich bewusst herbeigeführt. Denn nicht nur war sein Lebenswerk zerstört, alles, was er aufgebaut hatte, lag in Scherben. Auch die Welt, wie er sie kannte, war nicht mehr.
Albert Ballin stirbt am 9. November 1918 in einer Klinik am Mittelweg in Hamburg. In Berlin wird am selben Tag der Kaiser gestürzt und die Republik ausgerufen.
Der weltoffene Reeder Albert Ballin, der sehr klar gesehen hat, wohin dieser Erste Weltkrieg führen wird. Auf dem Albert-Ballin-Forum von Hapag-Lloyd sprechen Experten über Fragen von Krieg und Frieden auf See. Mit dem Blick zurück, aber vor allem mit Einschätzungen zur aktuellen Lage von Schifffahrt und Politik. Das Albert-Ballin-Forum von Hapag-Lloyd schafft die Verbindung zwischen Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Schifffahrt. In diesen schwierigen geopolitischen Zeiten von heute sind Fragen der Macht über Seewege wieder existenziell. Wie wichtig sind eigentlich eine eigene Flotte und ein Zugang zum Meer für die Stärke und die Macht eines Landes? Dazu noch einmal der Blick zurück ins 18. und 19. Jahrhundert. Den hat der Historiker Frank Möller.
Es gibt sicher auch Staaten, die sehr mächtig sind und nur landgestützt sind. Ich hatte ja auch erwähnt, dass die USA sehr lange zurechtkommen mit einem letztlich isolationistischen Kurs. Sie haben Schutzzölle, sie haben die eigenen Rohstoffe. Aber gerade Staaten, die mit der Industrialisierung Export brauchen, also ihre Produkte exportieren wollen und Rohstoffzufuhr brauchen, werden eigentlich gezwungen, dann maritim zu agieren und zumindest im 19. Jahrhundert dann doch das Bestreben, Seemacht zu werden. Und man misst dann eben auch die eigene Stellung ungeheuer an der Stellung auf der See. Das ist der zentrale Punkt. Und ich habe ja auch argumentiert, dass der Imperialismus sich ja ganz stark aus dieser Vorstellung speist, wir brauchen für die eigene Industrie Kolonien, um Rohstoffe zu beziehen und dort auch einen exklusiven Abnehmer für unsere Industriewaren zu haben.
Und wenn wir da auf das späte Kaiserreich schauen und auf Albert Ballin, den Hamburger Reeder, dann hat man den Eindruck, dass der Ballin schon erkannt hat, wie wichtig der Handel ist, weil er ja auch aus meiner Sicht sehr politisch agiert hat, mit den Briten gesprochen hatte. War er mehr Reeder oder war er mehr Politiker?
Na, er war sicher mehr Reeder und man kann auch bemerken, wie oft er dann doch in seinem Denken stecken bleibt als Reeder, als jemand, der kaufmännisch tätig ist. Er greift natürlich eine Tradition auf, die eben in den norddeutschen Handelsstädten vorhanden ist, die ja sich in ihrer Orientierung auf die See auch auf Großbritannien sehr lange eigen definiert haben. Also es ist ja bezeichnend zum Beispiel auch, dass mit der Gründung des Deutschen Reiches mehrere Jahre noch die Hansestädte sich als zollfreier Raum definieren, also ein Sonderrecht haben, um damit sich eigentlich etwas abtrennen vom Rest Deutschlands. Und Ballin erkennt die Probleme. Ich habe aber auch eben diese Zwickmühle deutlich gemacht, dass er ja dann den deutschen Imperialismus, die Flottenrüstung, unterstützt in der Hoffnung, damit eigentlich die eigene zivile Seefahrt zu fördern. Und ich habe ja von dem Dilemma gesprochen, in dem er dann auch die deutsche Seefahrt sieht, nämlich abhängig zu sein von der Hegemonialmacht Großbritannien und einerseits dagegen anzukämpfen, aber andererseits mit Kooperation versucht, das hinzubekommen. Aber er ist natürlich als erster Reeder, der vor allen Dingen auch geschäftlich denkt. Das ist ganz auffallend. Wir haben natürlich hier eigentlich das Problem, dass wir ein deutsches Reich, ein Deutschland haben, das in gewisser Weise vor Kraft nicht laufen kann. Also dass einen schlagartigen industriellen Aufstieg erlebt hat, plötzlich auf See präsent ist. Und auch Ballin ist natürlich stolz darauf, die größte Reederei der Welt zu haben, das größte Passagierschiff zu bauen. Also hier ist auch ganz viel Konkurrenzdenken. Wir sind ja auch in einer Zeit, wo man tatsächlich sehr stark sozialdarwinistisch argumentiert. Also auch die Vorstellung, wir müssen auch in der Konkurrenz vorwärts kommen. Es gibt ja so Überlegungen zu sagen, Deutschland hat einfach seine Rolle nicht erkannt. Oder man könnte auch als Lehre daraus ziehen, auch wenn man im Aufstieg ist, als wenn man der Herausforderer der Mächte vor einem ist, muss man trotzdem so klug sein zu erkennen, was kann ich machen und was nicht. Und Deutschland fehlt diese Klugheit. Wir sprechen ja heute von der Selbsteinkreisung. Man schafft sich eben Feinde und es ist eben zum Teil unnötig. Und Ballin hat es in vielem erkannt, aber kriegt dann oft auch nicht die Kurve, ganz klar dagegen Stellung zu beziehen.
Fehlt ihm da auch am Ende die politische Klugheit? Scheitert er an seinen eigenen persönlichen Ansprüchen?
Es gibt ja immer noch die Diskussion, ob er am Ende Selbstmord begangen hat. Oder zumindest können wir festhalten, weil es dazu auch Quellen gibt, dass er in gewisser Weise müde ist, dass er auch erklärt, nachdem die Hapag ja praktisch zerstört ist durch den Krieg, dass er nicht mehr die Kraft hat, sie wieder aufzubauen, wenn es zum Frieden kommt. Also das ist eine große Resignation und ich würde eben sagen, es ist eine Resignation, weil er eigentlich keine Antwort weiß, weil er immer mal wieder nach Strohhalmen greift. Das hatte ich ja vorgestellt, dass er zeitweise den unbegrenzten U-Boot-Krieg unterstützt, dann wieder gegen ihn spricht. Er will Einfluss nehmen, aber er hat dann auch nicht die Lösung des Problems.
Sagt der Historiker Dr. Frank Möller von der Universität Greifswald. Ob wir heute von damals und von der Gesamtsicht Ballins auf Schifffahrt und Politik lernen können und wie sich die Situation auf See für die Schifffahrt darstellt, dazu gleich mehr vom Albert Ballin Forum. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Was können wir aus der Geschichte von Krieg und Frieden auf den Meeren lernen? Und wer ist heute eigentlich Freund und wer Feind? Professor Herfried Münkler ist Politikwissenschaftler und Philosoph. Er ordnet ein, wie die Rolle der Seemächte aussieht.
Im Allgemeinen kann man sagen, sorgen die großen Seemächte für maritime Sicherheit.
Das gilt, sagt Münkler, auch im Konfliktfall.
Seemächte präferieren eigentlich das, was man indirekte Strategie nennt. Also nicht die Konfrontation der gepanzerten Fäuste in der Entscheidungsschlacht, sondern ein Angriff auf die Versorgungsbasen des Gegners in Form von Hafenblockaden, von Seeblockaden und vielem anderen mehr, die zum Ziel haben, dass die bewaffnete Faust kraftlos zu Boden sinkt.
Was bedeutet das denn nun für uns, für unsere Handelsschifffahrt und für die deutsche Marine? Derzeit ist die Situation insgesamt unklar, denn wir wissen nicht, wie die USA zukünftig im Bündnis NATO agieren werden.
Wenn die USA sich aus der Rolle eines Hüters der Weltordnung zurückziehen, was im Prinzip der Fall ist, im Übrigen nicht erst seit Donald Trump, sondern bereits mit der berühmten Rede von Obama, als er gesagt hat, die USA sind nicht mehr zu einer gleichzeitigen, gleichgewichtigen Machtprojektion in den atlantischen und den pazifischen Raum in der Lage Und weil im pazifischen Raum im 21. Jahrhundert die Post abgeht, konzentrieren wir uns auf den pazifischen Raum. Bumm. Wenn die also das nicht mehr können, was macht man dann?
Militärbündnisse wie die NATO sind eine Art Clubs, sagt Münkler. Gemeinschaften, in die alle einzahlen und am Ende alle füreinander einstehen. Es gibt aber durchaus auch hier einen Hauptunternehmer.
Clubgüter setzt voraus, dass der Hauptunternehmer des Clubs ein im Prinzip rechtstreuer Typ ist. Das haben wir zurzeit nicht, ja. Also müssen Sie sich vorstellen, Sie haben Ihren Beitrag bezahlt und wollen rein und dann steht da unten so ein Kleiderschrank und sagt, du musst aber noch mehr abgeben. Ja.
Bleibt die Frage, wer denn nun in Zeiten wie diesen unsere Handelsschiffe schützen soll?
Balin macht sich darüber Gedanken, kommt aber eigentlich auch nicht zu einer Lösung. Ich meine, dass hinter jedem deutschen Handelsschiff dann gleich ein Kriegsschiff stehen soll, das ist eine kostenmäßig ziemlich unsinnige Lösung. Nicht? Er weiß ja eigentlich auch, dass die beste Lösung darin bestünde, dass die größten Nutzer des Meeres auch für die Kosten der maritimen Sicherheit gemeinsam aufkommen.
Eine düstere Prognose. Es scheint, dass die Zeiten der freien Meere vorbei sind, denn immer mehr Autokraten und Diktatoren entdecken die Schifffahrt als wichtige Kriegswaffe. Und einst freie Schifffahrtswege werden als Druckmittel und auch als Geldquelle genutzt. Das ist nicht neu, das gab es früher schon mal bei den Dänen und bei den Schweden. Zahlen also die Reedereien künftig Maut auf See?
Aber das Erstaunliche ist, dass auch Seemächte oder halbe Seemächte im Prinzip ihre Lage kapitalisieren können. Und ich weiß jetzt nicht, ob irgendeiner von den Leuten des Mullah-Regimes sich das genauer angeguckt hat, wie Schweden und Dänemark das gemacht hat. Aber es wäre sozusagen das Skript für das, was sie in der Straße von Hormus machen. Und offenbar nicht nur sie. Denn wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der indonesische Finanzminister gesagt, naja, Straße von Malakka ist ja wunderbar, da können wir jetzt auch Zölle erheben, was dann zu einem Sturm der Erregung geführt hat. Aber ist so eine Idee erstmal in der Welt, dann setzt sich plötzlich neu die Kontroverse ein, von der Hugo Grotius mit dem Text Mare Liberum, also freies See, nur eine Seite war, die andere war Mare Clausum. Nämlich gewissermaßen die Kontrolle der See und die Zulassung der Nutzung der See nur gegen entsprechende Gebühren.
Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler und Philosoph von der Humboldt-Universität in Berlin. Krieg und Frieden auf See, das Thema des Albert-Ballin-Forums von Hapag-Lloyd. Wir haben bisher vor allem historisch auf die Schifffahrt geschaut, jetzt zur aktuellen Sicherheitslage. Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden, das sagt der deutsche Bundeskanzler. Die Definition von Krieg und Frieden ist heute offenbar schwieriger als früher. Aber spätestens seit der Zeitenwenderede des damaligen Bundeskanzlers Olaf Scholz sind sich alle darüber im Klaren, dass man auch hierzulande zumindest von einer Krise sprechen muss. Der Blick in die Ostsee mit kaputten Unterseekabeln zum Beispiel, der reicht. Jetzt ist erneut die Handelsschifffahrt betroffen. Der Iran hat im Krieg mit den USA die Straße von Hormus gesperrt. Dr. Moritz Brake ist als Marineoffizier zur See gefahren und ist jetzt Berater für maritime Sicherheit. Er sagt, wir haben den Meeren hierzulande in der Vergangenheit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
In den letzten Jahrzehnten lief das Meer für uns, für die allermeisten Menschen hier in Deutschland, aber auch in Europa, irgendwie so im Hintergrund mit. Diejenigen, die sich damit intensiver beruflich befasst haben, für die war die Bedeutung größer. Ja, auch eben bei mir mit dem Background Marine, dass man eben mitbekommt, was bedeutet das mit Piraterie. Und auch schon bevor ich überhaupt da eingesetzt wurde, war mir im Nautikstudium klar, ich will genau in diesen Bereich der Marine, weil ich weiß, dann kann ich da in den Einsatz gehen. Weil das was ist, wo ich glaube, wo wir ran müssen. In der Bedeutung für uns, aber auch in der Bedeutung für die Region. Nur mittlerweile, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, auch worum wir uns heute damit befassen, und auch gerade dieser Titel, Krieg und Frieden auf See, ist, dass uns allen klar ist, diese Zeiten, wo wir uns um das Meer nicht kümmern müssen, sind vorbei. Der Frieden auf dem Meer ist vorbei. Und er wird auch so schnell aus meiner Sicht nicht wiederkommen.
Und die Folgen dieses nicht vorhandenen Friedens auf See, die sind verheerend. Nicht nur für uns hier in Westeuropa. Wir bemerken die Sperrung der Straße von Hormuz an den Benzinpreisen und auch an den Einzelhandelspreisen allgemein. Das ist ärgerlich und schränkt viele von uns ein. Das ist aber nicht lebensbedrohlich. Moritz Brake.
Wenn wir uns ganz deutlich machen, wie wichtig das Meer ist für die Existenz moderner Gesellschaften, 90% des weltweiten Handels übers Meer, 80% der europäischen Energieversorgung erreicht uns auch etwa über das Meer. Wenn ich das irgendwo kappe, dann kommen Gesellschaften in Existenznot. Und wir haben gerade Gesellschaften, die durch diese Sperrung im Persischen Golf sehr viel stärker bedroht sind als wir. Wir können Ausweichlösungen noch finden und haben Ressourcen, diese zu nutzen. Aber die Staaten im Golf haben nicht grenzenlos Möglichkeiten, sich anderweitig zu versorgen, als über die Straße von Hormuz.
Aber so viel scheint schon jetzt sicher, es wird nicht nur die ärmeren Länder dieser Welt treffen. Die eingeschränkte Schifffahrt hat Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft.
Vor 2 Wochen gab es eine Betrachtung, die in der New York Times auch groß durchanalysiert worden ist. Das ist ein sehr erschütternder Blick auf diese Krise, wenn man sich anguckt, was schon jetzt an Folgen eingetreten ist an anderen Orten in der Welt, wo durch fehlende Energieversorgung Rohstoffproduktion runtergefahren wird, wo uns auch in den Lieferketten Kupfer fehlen wird, Nickel fehlen wird, andere Dinge fehlen werden, Nahrungsmittel fehlen werden, wodurch fehlendes Düngemittel aus dem Persischen Golf Hungersnöte bevorstehen, wodurch fehlendes Helium, etwa 1/3 der Heliumproduktion global kommt auch aus dem Persischen Golf, in den Lieferketten Halbleiter fehlen werden, denn das ist eine kritische Zutat in der Halbleiterherstellung. Das heißt, wir werden ökonomische Effekte sehen, die nicht nur über ein halbes Jahr oder länger noch nachwirken, sollte die Straße morgen geöffnet werden, sondern die uns möglicherweise in den Folgen 2 Jahre und länger begleiten. Alles, was wir gerade diskutieren über Friedenslösungen möglicherweise mit dem Iran, die darauf hinauslaufen, dass die Revolutionsgarden zum Beispiel dauerhaft eine Kontrolle über die Straße von Hormuz behalten und entscheiden, welches Schiff fährt hier durch, welches fährt hier nicht durch und welches das durchfährt, muss uns hohes Schutzgeld bezahlen, würden am Ende die Golfstaaten in eine Existenznot bringen. Und eine solche Situation kann keine Grundlage für einen dauerhaften Frieden sein. Deswegen glaube ich nicht, dass wir weder im Persischen Golf in absehbarer Zeit Frieden erleben werden, noch glaube ich, dass wir auf den Weltmeeren insgesamt diese friedlichen Zeiten, die wir die letzten 30 Jahre hatten, weiter erleben werden.
Das sind eher düstere Aussichten. Aber was heißt das nun konkret für uns, für unsere Handelsschifffahrt und für die Marine? Was müssen wir tun?
Für uns bedeutet das letztlich, wir müssen gesamtstrategisch sehr viel mehr in den Mittelpunkt rücken, was in der traditionellen Betrachtung von Strategie immer schon im Mittelpunkt stand. Grand Strategy und Maritimes ist immer schon eng verbunden gewesen. Und unsere gesamtstrategische Perspektive hier in Deutschland muss das Maritime ebenfalls in den Mittelpunkt rücken, muss es als vitales nationales Interesse definieren, dass unsere Seewege funktionieren. Wir könnten in einem Verteidigungsfall in Deutschland oder Europa schneller ein paar Quadratkilometer Boden irgendwo verkraften, die man sich dann schmerzhaft zurückerobern muss oder ein Arrangement mit einem Angreifer finden muss, wenn es gar nicht anders geht, als dass wir verkraften könnten, dass man unsere Seewege kappt. Das Überleben unserer Gesellschaft hängt mit dem Meer zusammen. Die Zukunft der Menschheit hängt mit dem Meer zusammen. Und das müssen wir verstehen, um auf der Basis dessen letztlich zu erkennen, wie sehr wir uns politisch auch damit befassen müssen und wie sehr Geopolitik, wie sie von vielen betrieben wird heute, Machtpolitik, wie sie eskaliert global, auch sich auf das Meer auswirkt und uns über das Meer tief im Kern unserer Existenzgrundlagen trifft und gefährdet.
Dr. Moritz Brake auf dem Albert-Ballin-Forum von Hapag-Lloyd. Krieg und Frieden auf See, da sind die Strategen gefragt, die Wissenschaftler, die Politiker. Aber vor allem muss der Blick auf die gerichtet sein, die in diesem Fall tatsächlich an vorderster Front sind. Silke Lehmköster ist seit 2024 die Flottenchefin der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Sie sagt, bei aller strategischen Beurteilung der schwierigen Lage darf niemand die Menschen an Bord vergessen.
Wenn wir heute über geopolitische Brennpunkte sprechen, so wie eben, und wie zum Beispiel über den Persischen Golf und die Straße von Hormuz, dann tun wir das sehr häufig über eine übergeordnete Perspektive. Im Fokus stehen Handelsrouten, Warenströme, Resilienz, wirtschaftliche Abhängigkeiten oder auch ganz konkrete Auswirkungen in den Alltag, wie die Preise an der Tankstelle. Was dabei jedoch in den Hintergrund gerät, ist der Ort, an dem sich all diese Auswirkungen ganz konkret auswirken. Das ist das Schiff. Und das sind die Menschen an Bord. Denn für sie ist das, was wir als Lage bezeichnen, kein abstraktes Szenario, sondern tägliche Realität.
Für die Seeleute auf den Schiffen ist es aus mehreren Gründen kompliziert. Da ist zum einen das Warten, das Nichtwissen, wie es weitergeht.
An Bord ist diese Art der Unsicherheit ganz besonders spürbar. Seefahrt bedeutet normalerweise, in Bewegung zu sein. Man hat immer ein Ziel vor Augen. Da ist der nächste Hafen, die nächste Passage, der nächste Crewwechsel. Es gibt immer ein Weiter. In geopolitischen Spannungsphasen kann genau dieses Weiter sehr schnell und sehr heftig in Stocken geraten. Und an der Stelle von der Bewegung tritt ein Zustand des Wartens. Und die Monotonie erhält Einzug in den Alltag. Ein Ausharren in einer Situation, deren weitere Entwicklung nicht klar absehbar ist.
Zum anderen sind da unklare Informationen. Desinformationen sind an der Tagesordnung. Silke Lehmköster.
Neben klassischer Berichterstattung wirken gezielte Desinformationen und visuell eindrückliche Inhalte, die sich wahnsinnig schnell verbreiten. Und für uns bedeutet das in der Schifffahrt, Entscheidungen müssen in einem Umfeld getroffen werden, das sich kurzfristig verändern kann und in dem ein vollständiges Lagebild sehr selten zur Verfügung steht. Eine ruhige Phase ist noch lange kein Trend und ein Plan ist auch keine Entscheidung.
Besonders wichtig in solch einem Krisenfall ist die Kommunikation zwischen der Reederei und den Besatzungen auf den betroffenen Schiffen. Das weiß die erfahrene Kapitänin.
Wir brauchen den Dialog. Es geht nicht darum, dass wir so viel Information wie möglich an Bord spülen. Dafür gibt es das Internet. Es geht darum, dass wir wirklich zuhören. Wie geht es dem Kapitän? Was berichtet er oder sie? Und vor allem, was wird nicht berichtet? Wie ist die Stimmung an Bord? Womit beschäftigen sich die Crews, um der Monotonie zu entgehen? Wie können wir hier unterstützen? Denn am Ende entscheidet Kommunikation, wie ich schon sagte, nicht über die Realität, aber darüber, wie Realität erlebt wird.
Verpflichtung für all die, die an Land sind, ist der größtmögliche Schutz der Menschen, die auf den Schiffen ihren Dienst tun.
Das höchste Gut, das wir als Reederei haben, ist das Vertrauen der Seeleute an Bord. Sie stehen für unser Geschäft ein und machen oft das Unmögliche möglich. Gerade dann dürfen wir dieses Vertrauen in solchen Situationen nicht ausnutzen. Unsere Aufgabe an Land ist es, Orientierung zu geben, Entscheidungen einzuordnen und als verlässlicher Ansprechpartner vor Ort zu sein. Geopolitische Spannungen werden nicht weggehen. Sie werden uns weiter begleiten. Sie werden sich verändern, vielleicht verlagern, vielleicht zuspitzen. Was sich aber nicht ändern darf, ist unser Anspruch. Ein klarer Fokus auf die Crews und ihre Sicherheit. Transparenz in unseren Entscheidungen und eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Politik und Sicherheitsakteuren. Denn globale Lieferketten beginnen nicht in den Häfen. Sie beginnen mit Menschen, die unter schwierigen Bedingungen Verantwortung übernehmen. Und genau diesen Menschen sind wir als Reederei verpflichtet.
Eine herausfordernde Arbeit in Zeiten wie diesen, der Dienst an Bord, aber auch die Arbeit an Land in den Reedereien. Silke Lehmköster war das, die Flottenchefin von Hapag-Lloyd. Wir sind mit dem Hamburger Hafenkonzert auf dem Albert-Ballin-Forum, das Mitte Mai hier in Hamburg stattgefunden hat. Den Überblick darüber, was sich in der deutschen Schifffahrt tut, den hat der Verband Deutscher Reeder. Die Juristin Irina Hessler leitet seit 2013 die EU-Vertretung des VDR. Ihr Schwerpunkt liegt auf maritimer Sicherheit. Sie weiß von vergangenen Krisen wie Corona oder dem Ever-Given-Unfall im Suezkanal, wie schwierig solche Schifffahrtskrisen zu handeln sind.
Sie befinden sich dann in einer politisch sehr komplexen Situation, wo Sie eigentlich als Unternehmen schnell eine Lösung finden möchten für Ihr Schiff, für Ihre Crew. Es gibt aber eigentlich niemanden richtig, der Ihnen helfen kann, weil Sie haben die politische Ebene, die ist aber von der operativen abgekoppelt. Das heißt, Sie rufen auch nicht einfach dann mal bei der Bundesregierung an und sagen, können Sie uns jetzt bitte mal helfen, das Schiff da rauszubekommen. Weil die befinden sich ja auf einer Metaebene. Die überlegen jetzt, wie reagieren wir im Verbund mit unseren europäischen Partnern auf diesen Angriff? Was machen wir mit Sanktionen? Das klingt jetzt irgendwie plump, aber denen kommt es in dem Moment nicht auf dieses Schiff an, was da liegt. Was unheimlich schwierig ist, mal natürlich aus Unternehmenssicht oder auch aus Verbandssicht, wir sehen natürlich dieses Problem und auch das Problem der Seeleute, dass das natürlich auch angegangen werden muss.
Und nun kennt man diese Krisen. Könnte man sich denn auf neue vorbereiten? Und man fragt sich, warum die internationale Schifffahrt, so scheint es, kein Mittel gegen Angriffe auf Seefahrtswege hat, zum Beispiel die im Roten Meer.
Kurzfristig sicherlich nicht. Dann hatten wir ja ab November 2023 dann die Angriffe der Houthi-Rebellen, was auch dann dazu geführt hat, dass ja das Rote Meer nicht mehr befahren wurde und nach wie vor auch nicht befahren wird. Da haben sich Lieferketten auch verschoben. Allerdings haben wir da ja die Ausweichmöglichkeit. Aber nichtsdestotrotz hat das uns auch als Schifffahrtssicht natürlich mal wieder gezeigt, wie verwundbar wir sind, obwohl wir eigentlich nichts machen wollen, außer Waren von A nach B zu bringen. Nichts anderes. Ware von A nach B und damit den Wohlstand in der Welt zu sichern. Weil machen wir uns mal nichts vor, wenn es die Schifffahrt nicht gäbe, dann gäbe es nicht den Wohlstand, den wir heute hätten in der Welt.
Und nun die Straße von Hormus. Es gibt Menschen, die sagen, warum sind denn die Frachter in einer schon länger existierenden Krisenlage noch in den Persischen Golf gefahren? Hätte man das nicht wissen müssen, dass die Straße von Hormus angesichts der Lage irgendwann dicht ist? Und hätte man deshalb nicht besser da wegbleiben sollen, Irina Hessler?
Klar gibt es immer irgendwelche Besserwisser, die sagen, ja, aber wie konntet ihr denn dann da noch in die Straße von Hormus reinfahren? Und überhaupt, das hätte man ja wissen müssen. Nein, hinterher kann man immer sagen, man hätte es ja wissen müssen, aber es ist ja nicht so, dass wir die Sicherheitslage nicht überprüfen. Also hat Frau Lehmkössner ja auch schon gesagt, wir sind mit sämtlichen Stellen in Verbindung, wo wir auch immer wieder Lagebilder bekommen, wo wir auch Einschätzungen bekommen seitens der Marine. Und natürlich, es war klar, dass das da unten nicht alles ganz schick läuft, aber die Einschätzung war nach wie vor auch bis relativ kurz vor dem Krieg, dass es noch in Ordnung ist, da reinzufahren, dass es sicher ist, weil das wurde ja auch noch verhandelt zwischen dem Iran und der USA und man wusste auch nicht, wie das ausgeht. Die USA hatten zwar den Flugzeugträger schon runtergeschickt, aber es war, das Lagebild war nach wie vor und die Sicherheitseinschätzung war nicht auf, ihr könnt da nicht mehr reinfahren. Insofern stehe ich da auch zu, das war etwas, wo man nicht hätte mitrechnen können in dieser Form. Und insofern kann man kurzfristig natürlich sich nicht vorbereiten.
Kriege, Schiffsunfälle, kurzfristig kann sich die Schifffahrt also nicht darauf einstellen. Aber sie kann resilienter werden, indem die Politik die Bedeutung der Branche besser erkennt und die Reeder und auch die deutsche Marine nachhaltiger unterstützt. Noch einmal Irina Hessler vom VDR.
Ist es für uns wichtig oder das ist das, was uns auch fehlt, wo wir weiter dran arbeiten, dass halt gerade auch in der Bundesrepublik dieser maritime Geist noch besser implementiert wird. Und um das jetzt mal so zu vergleichen, auf europäischer Ebene, wo wir ja viel mit den anderen europäischen Reederverbänden zusammenarbeiten, in Dänemark, in Griechenland, in Norwegen, das ist überhaupt gar keine Frage. Das sind maritim geprägte Länder. Und so ein großes Land wie Deutschland, das so abhängig ist vom Seehandel, kann es sich eigentlich nicht leisten, auf seinem maritimen Auge noch so blind zu sein.
Irina Hessler, sie vertritt den Verband Deutscher Reeder bei der EU in Brüssel. Sicherheit in der Schifffahrt, das ist auch die Sicherheit der Häfen. Den übergreifenden Blick auf das Thema hat Kapitän zur See Kurt Leonards. Er ist der Kommandeur des Landeskommandos Hamburg der Bundeswehr. Wie schätzt er die aktuelle Bedrohungslage ein?
Deutschland ist juristisch nicht im Krieg, aber faktisch auch nicht mehr im Frieden, wenn wir uns anschauen, was es für hybride Angriffe gibt, die wir in Deutschland feststellen. Wir schauen halt auf drei Länder vom Militär aus. Die drei Länder sind China. China sagt, die Taiwan-Frage wollen wir in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts beantworten. Daraus entsteht eine gewisse Position. Die USA sagen, liebe Europäer, kümmert euch um europäische Probleme selbst. Das machen wir 80 Jahre nach Kriegsende nicht mehr. Und Russland sagt halt, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war der Untergang der Sowjetunion. Und wenn man mit den östlichen NATO-Mitgliedern spricht, merkt man sehr schnell, dass die eine ganz besondere Bedrohungsperzeption durch Russland wahrnehmen, vor allen Dingen seit 2014. Und diese Art, eine Bedrohung wahrzunehmen, die hat in Deutschland vielleicht eingesetzt mit der Zeitenwendenrede 2022. Und dadurch hinken wir 8 Jahre hinterher, so meine These. Das, was Finnen und Schweden schon 2015 beschlossen haben, nämlich so schnell wie möglich in die NATO einzutreten, weil sie in ihrer Existenz sich mehr bedroht fühlten nach der Besetzung der Krim als in den 45 Jahren des Kalten Krieges. Diese Bedrohung durch Russland, die ist bei uns erst 8 Jahre später langsam zum Thema geworden, nach dem Überfall auf die Ukraine.
Der Krieg gegen die Ukraine, ein Einschnitt auch in der Sicherheitspolitik hierzulande, denn inzwischen ist auch die Wahrnehmung im politischen Berlin da, dass Krieg auch noch anders geführt wird als mit Raketen und mit Panzern. Bundeskanzler Friedrich Merz im Juni 25 in der ARD-Talkshow Maischberger.
Das ist ein Krieg nicht nur gegen die Ukraine, es ist ein Krieg gegen uns. Wir werden ausspioniert, wir haben Sabotageakte, wir haben hier massive Falschmeldungen. Es werden hier bei uns über Russia Today und andere Kanäle systematisch die Bevölkerung falsch informiert. Wir haben Fake News mit künstlicher Intelligenz zusammen. Das sind alles Dinge, die wir nennen das hybride Kriegsführung. Russland greift uns heute schon an. Ja. Die Infrastruktur, wir haben Anschläge, Brandanschläge, das, was jetzt auch in Kasernen hier stattgefunden hat in den jüngsten Tagen. Die Spuren führen fast allesamt nach Russland. Deswegen müssen wir uns dagegen wehren.
Die Anschläge hierzulande, sie sind sehr unterschiedlich. Und in den seltensten Fällen kann anschließend ermittelt werden, wo die Urheber sitzen. Die größten Vorfälle machen Schlagzeilen, zum Beispiel die von durchtrennten Unterwasserkabeln. Von vielen anderen erfährt man eher nichts, sagt Kurt Leonards.
Was da jetzt nicht draufsteht, ist, dass ein Binnenschiffer auf der Hunte eine Brücke angefahren hat, sodass sie zerstört worden ist. Und dieser Schiffskapitän war ein russischer Kapitän. Als dann eine Behelfsbrücke aufgebaut wurde, ist gegen diese Behelfsbrücke auf der Hunte zwischen Emden, Papenburg und Oldenburg wieder ein russischer Kapitän dagegen gefahren.
Leonards weiß, dass Kriege heute auch anders geführt werden, hybrid. Und das schon jetzt und hier.
Russland greift uns heute schon auf hybride Weise an. Auch über meine Kaserne in Isarbrook sind letztes Jahr mehrere Drohnenvorfälle gewesen, die wir nicht eindeutig Russland zuordnen können. Aber die Anzahl und der zeitliche Zusammenhang mit anderen Drohnenentdeckungen auch von russischer Seite in Deutschland lässt da schon zu sagen, dass das alles aus einer Richtung kommt. Die große Frage ist jetzt, wenn wir diese Verschärfung der Sicherheitslage sehen, was sind eigentlich Szenarien, in denen wir denken und worauf bereitet sich die NATO vor?
Das Szenario, dass Putin einen der baltischen Staaten angreift, hält Kurt Leonards durchaus für möglich. Und dann?
Das bedeutet aber auch, unmittelbar reagieren, sobald wir den Eindruck haben, im Baltikum massieren sich russische Truppen, um einen Angriff, um ein Eindringen auf NATO-Gebiet vorzubereiten. Dann würden die NATO den Bündnisfall ausrufen und dann sofort beginnen mit Truppenverlegungen ins Baltikum, um zu zeigen, wenn du Litauen angreifst, greifst du auch die deutsche Brigade in Litauen ein und damit Deutschland. Um diese Truppen in so einem Fall möglichst schnell in den Osten zu bekommen, brauchen wir einen Plan, um 800.000 Soldaten durch ein Land in Europa zu bewegen. Und dieses Land ist Deutschland.
Am Ende bleibt eine wirksame Abschreckung und es bleibt die Aufgabe der gesamten Gesellschaft, sich fit zu machen für den Krisenfall, sagt der Kommandeur des Landeskommandos Hamburg. Die Bundeswehr tut das gemeinsam mit Organisationen, Politik und Unternehmen hier in Hamburg. Im September findet Red Storm Charlie statt, die dritte Übung dieser Art nach 2024 und 2025. Hafensicherheit im Krisenfall, das ist die eine Seite. Die andere ist die tägliche Herausforderung, den Regelbetrieb im Hafen jeden Tag geordnet aufrechtzuerhalten. Denn bei den Tausenden von Bewegungen im Hafen zwischen den Terminals ist das eine tägliche Herausforderung. Das weiß Carlos Jahn, er ist Leiter des Instituts für maritime Logistik an der Technischen Universität Hamburg und in Personalunion Leiter des Fraunhofer Centers für maritime Logistik und Dienstleistungen in Hamburg. Er hat mal nachgezählt.
Zum Beispiel sind es 7.000 Seeschiffe im Jahr, die kommen, oder 9.000 Binnenschiffe, 4,3 Millionen Lkw-Bewegungen oder 1,9 Millionen Waggons, die ein- und ausgehen. Das sind aber nur die Bewegungen zwischen den Terminals, obwohl ich schon die Zahlen beeindruckend finde. Auf den Terminals sind natürlich noch Millionen von Kranbewegungen, Bewegungen von Transportfahrzeugen, die Container hin und her bewegen und alle möglichen technischen Systeme, die dort zusammenwirken.
Das alles ist schützenswerte Infrastruktur, damit der Hafen seinen Betrieb verlässlich aufrechterhalten kann. Das ist nicht einfach, denn Angriffe auf Hafeneinrichtungen, die sind schon heute Alltag, weiß Carlos Jahn.
Und damit ergeben sich, und das ist das Resultat dieser Vielzahl und Vielfalt, eine ganze Menge an Störungsmöglichkeiten und natürlich auch an Eingriffsmöglichkeiten für böse Menschen, eine ganze Menge Angriffsvektoren. Cyberangriffe nehmen zu, ständig wird die Hamburg Port Authority, ständig werden Terminalbetreiber, Logistikunternehmen angegriffen. Das ist quasi ein normaler Zustand, dass böse Menschen versuchen, IT-Systeme zu kompromittieren mit verschiedener Zielrichtung, um Schaden vielleicht hervorzurufen. Das ist eine Sache, die uns und den Hafen natürlich sehr betrifft. Denn der Ausfall solcher Systeme hat nicht nur sofort, wie wir es merken, Stau zur Folge, weil wenn ein bestimmtes Terminalsystem im Containerterminal nicht funktioniert, dann staut es auf den Straßen, sondern auch, dass lange Zeit eben kein Geschäft gemacht werden kann und die Versorgung der Bevölkerung gefährdet sein kann.
Anfang der 2000er Jahre hat man den Schutz in den Häfen verstärkt, das weltweit. Es gibt den ISPS-Code seit 2004. Mit diesem Code kommen nur noch Menschen auf die Hafenanlagen, die wirklich dazu berechtigt sind. Jetzt kommt dazu noch dies.
Das zweite kam schon an, Kritis. Auch das ist etwas, dass Häfen jetzt kritische Infrastruktur sind. Es gibt verschiedene Richtlinien aus der EU getrieben. Einmal SEA, das betrifft die physikalische Sicherheit, zum Beispiel eben die Anlagen, die Infrastrukturen, und es gibt die NIS-2-Richtlinie, die bezieht sich auf elektronische, also Cybersicherheit, und gemeinsam wird es jetzt von der europäischen Ebene kommt, jetzt in nationales Recht ja umgesetzt und mit verschiedenen Vorgaben diese Häfen zu schützen.
Wichtig beim Schutz der Häfen, sagt Carlos Jahn, ist vor allem die Zusammenarbeit, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Das Thema ist auch eine große Spielwiese, nämlich eine Chance für maritime Technik.
Mein Lieblingsfeld sind natürlich Innovationen, technologische Innovationen, die helfen, die Sicherheit zu erhöhen. Das ist einmal das Feld der Drohnen. Drohnen können sehr viel in der Luft, im Wasser, unter Wasser, an Land, um zum Beispiel Perimeterschutz zu betreiben, also überhaupt festzustellen, was bewegt sich in einem Bereich, mit welchem Ziel. Und natürlich die Frage, wenn man schon die Drohne gefunden hat, dass man vielleicht diese Drohne auch einfängt oder zumindest feststellt, wer das macht, mit welchem Ziel. Ein großes Feld für Innovation sind Sensoren. Also die Frage, wie kann man mit Sensorik Lagebilder erstellen, um zu gucken, was passiert überhaupt in der Luft, an Land oder unter und über Wasser. Ein drittes Feld ist das Thema künstliche Intelligenz, was sehr helfen kann, zum Beispiel Kamerabilder auszuwerten. Ja, und vielleicht ein letztes Feld ist natürlich das Thema Cybersicherheit. Wie kann man es erreichen, dass die IT-Systeme manipulationssicher sind, zum Beispiel logistische Systeme, Auftragsverwaltung oder auch Dokumentationssysteme.
Innovation passiert unter anderem auf einem Schiff auf der Vector.
Ein ehemaliges Polizeiboot, was wir jetzt mit Antennen aufgerüstet haben. Kann auch unter Wasser zum Beispiel Unterwasserprofile aufnehmen, aber auch Drohnen sehen oder hat ein hochgenaues Radar. Und wir haben diese Masten, die so ein bisschen komisch aussehen. Davon haben wir drei Cells on Wheels. Das sind 2 Tonnen Anhänger, wo ein 15 Meter Mast rausfahren kann. Und dort kann man verschiedenste Sensorik anbauen. Diese können wir nutzen, um ein Stück Seeraum im Zivilen aufzuklären.
Ein zweites Projekt in Sachen Sicherheit heißt DEEP.
Das ist ein vom Forschungsministerium gefördertes Projekt. Datengetriebene Identifizierung, Beurteilung, Adressierung von Gefährdung für LNG-Terminals. Hört sich erstmal schlimm an, aber so heißen Forschungsprojekte, deshalb haben wir es auf DEEP gekürzt. Was machen wir? Diese drei Zellen gehen jetzt demnächst zu einem Terminal an der Nordsee mit der Vector zusammen, werden um das LNG-Terminal stehen, um überhaupt festzustellen, was bewegt sich da. Dieses Terminal, muss man sich vorstellen, das ist ja ein Floating-LNG-Terminal, das heißt, es geht eine Struktur 1,5 Kilometer ins Wasser, dann nochmal quer und da liegt dann ein fahrbares Flüssigterminal, ein Schiff, was geeignet ist, flüssiges Gas wieder zu regasifizieren. Daneben liegt dann das Schiff an. Das ist also 1,5 Kilometer vor der Küste sozusagen, liegt da alleine. Da können Sie auch keinen Zaun drum bauen. Da kann man hintauchen, hinschwimmen, hinfliegen. Und da sind fast täglich Drohnenüberflüge. Was aktuell passiert, man ruft die Polizei an vom Terminal, dann kommt die Polizei und guckt, ja, ist eine Drohne. Und dann ist die, wenn die noch da ist, aber vielleicht ist sie schon weg. Es gibt auch Taucher, die da mal tauchen oder mit ein kleines ferngesteuertes Schiff fährt. Und das wird die Aufgabe dieses Projektes sein, mit dieser mobilen Struktur überhaupt mal ein Lagebild zu erzeugen.
Professor Carlos Jahn und die Innovationen, die es auch weiterhin brauchen wird, um die Sicherheit in den Häfen und auf See zu gewährleisten. Hier ist der Innovationsstandort Deutschland gefragt, die Hochschulen und die Forschungseinrichtungen insgesamt und natürlich auch die vielen Startups, die ihre Ideen beisteuern. Das war das Hamburger Hafenkonzert heute zum Thema Krieg und Frieden auf See. Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd hatte dazu Mitte Mai Vertreter von Marinereedereien, Wissenschaft und Verbänden eingeladen. In der kommenden Woche wird es bei uns historisch. Fragt man Menschen überall in der Welt, was ihnen zum Thema Hamburg einfällt, dann kommt so gut wie immer ein Name, die Reeperbahn. Die Straße der Taumacher und Seiler, der sogenannten Rebschläger, die für die Herstellung von Schiffstauen eine lange gerade Bahn brauchten, ist längst Vergnügungsmeile in Hamburg. In diesem Jahr wird die Reeperbahn 400 Jahre alt. Wir schauen uns um auf der sündigen Meile, suchen die Taumacher und erzählen ihre und die vielen anderen Geschichten dieser so berühmten Straße auf St. Pauli. Im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Wie immer zu hören, Sonntag früh ab 6, noch einmal ab 19 Uhr bei NDR 90,3 und natürlich auch online in unserem Hafenkonzert-Podcast. Zu finden in der NDR Hamburg App, bei ARD Sounds, das ist die frühere ARD Audiothek, und unter ndr.de/Hafenkonzert. Klicken Sie doch einfach mal rein. Für heute tschüss, Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das wünscht Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.